in der Natur? Kann man Gott in der Natur erkennen? Oder vielleicht auch die Frage, was kann ich eigentlich von Gott in der Natur erkennen? Und dazu wollen wir uns heute dem Psalm 19 näher ansehen. Und ich lese den aus der neuen Genfer Übersetzung. Der wird auch angeworfen, ihr könnt gerne mitlesen. So. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf, wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich von ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit wird sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ein imposanter Psalm. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass es dort drei Themen gibt, die dort behandelt werden. Der erste Teil ist ein Schöpfungshymnus. Das Wort Hymnus ist ein bisschen älter. Vielleicht kennt ihr das von einer Fußballhymne oder von der Nationalhymne. Eine Hymne ist ein Lied der Lobpreisung, ein fröhliches Lied, ein strahlendes Lied. Und hier wird die Schöpfung gesungen, in diesem ersten Teil des Psalms. Im zweiten Teil geht es dann um die Weisheit der Gebote Gottes. Und in einem dritten Teil dann um das Bekenntnis und auch Sündenbekenntnis dessen, der betet, und um das Bittgebet. Der Schwerpunkt heute soll auf dem ersten Teil liegen, auf diesem Schöpfungshymnus, um zu sehen, was wir dort aus Gottes Wort erkennen können. Also die Frage ist, kann ich Gott durch die Natur erkennen? Wenn ihr in der Bibel lest, werdet ihr merken, dass das nicht nur diese eine Stelle hier ist, sondern die Natur wird immer wieder beschrieben in Liedern. Und sie ist Ausgangspunkt des Staunens für denjenigen, der betet. Immer wieder lesen wir das und erkennen da loben Menschen Exzellenz der Schöpfung, die Kunstfertigkeit, mit der Gott die Schöpfung sich ersonnen hat, sich ausgedacht hat, wie alles zusammenspielt und zusammengehört. Und so gibt es Menschen in der Bibel, die wundern sich über die kleine Ameise, genauso wie diejenigen, die die großen Berge sehen und darüber staunen. Wenn wir das heutzutage lesen, dann kann das aber schnell wirken, als wäre das ein bisschen aus der Zeit gefallen. Sicher hat man früher die Natur für wundervoll erachtet und es gab natürlich auch damals Naturvölker, die diese Naturphänomene auch angebetet haben. Da gab es dann Sonnengötter und Götter für Donner und Blitz und Ernte und alles Mögliche. Aber leben wir nicht in einer Zeit, in der die Natur weitgehend entzaubert ist? Seit der Aufklärung können wir doch immer sicherer werden, was die Natur eigentlich ist, wie wir sie beschreiben können auf naturwissenschaftlichem Wege. Es hat doch alles so seinen Zauber verloren. Wir glauben nicht mehr, dass Zeus die Blitze schleudert, sondern wir können durch Physik und Geologie oder so erklären, wie es dazu kommt. Es ist alles erklärbar geworden. Können wir dann noch solche Psalmen beten, in denen wir jubeln über die Schöpfung, wenn sie doch irgendwie so entzaubert wirkt? Ich denke, dass wir das können und ich denke, dass wir es sogar sollten. Und warum? Darum soll es jetzt in der Predigt gehen. Wenn wir uns also mit dem Psalm 19 beschäftigen, dann müssen wir uns die Frage stellen, können wir auch heute noch so staunen wie der Psalmbeter damals? Können wir heute noch solche Sachen beten aus vollem Herzen? Oder müssten wir nicht eine Fußnote unten drunter machen und sagen, ja, heute wissen wir es aber besser. Heute würden wir das alles nicht mehr so sehen. Schauen wir doch mal nach, ob der Psalm 19 uns eine Antwort auf die Frage geben kann. Also zunächst mal wollen wir uns die Natur ansehen und welche Rolle die Natur spielt in der Bibel. Wichtig ist, gleich als erstes festzumachen, die Natur gibt uns etwas von Gott zu erkennen. Das ist ganz eindeutig, wenn wir uns diesen Psalm ansehen, da kommt man überhaupt nicht drum rum. Gleich in den ersten Versen wird das festgestellt, die Schöpfung, die Natur, die wir sehen können, hat etwas zu sagen. Die Natur ist quasi eine Art Kanzel, von der aus gepredigt wird. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man eine absolut großartige und kunstfertige Uhr sieht. Eine mechanische Uhr, die man mal gesehen hat, die ganz kunstfertig gemacht ist, die sieht großartig aus. Aber es gibt ein paar Dinge, die können wir über den Uhrmacher sagen, wenn wir uns diese Uhr ansehen. Zum Beispiel, dass es wohl ein Mensch sein wird mit großer Geduld. Das ist das Erste. Das ist alles sehr, sehr klein und finzelig, das zu bauen. Dann könnte man vielleicht auch sagen, es ist jemand mit hoher Kunstfertigkeit. Da muss man eine sehr ruhige Hand für haben und sehr viel Erfahrung, um das richtig zu können. Im Blick auf die Sache können wir etwas über denjenigen, der sie gemacht hat, schließen. Die Natur und die Schöpfung, man kann sagen, der ganze Kosmos, ist genau wie so eine Uhr. Wir können etwas über Gott sagen, wenn wir uns die Welt und den Kosmos ansehen. Und das wird auch hier in diesem Psalm gemacht. Wir können etwas entdecken von dem, der die Welt gemacht hat. Und das ist etwas Großartiges. Wir schauen uns die Natur als Christen nicht an als einen Zufall, sondern als etwas, was kunstvoll gemacht ist und uns etwas zu sagen hat und etwas aussagt über den, der sie gemacht hat. Wichtig dabei ist natürlich, die Natur sagt uns etwas über Gott, die Natur ist aber nicht Gott. Das ist ganz wichtig, da gibt es einen unendlichen Unterschied zwischen der Natur, die wir sehen können, egal wie erhaben wir uns fühlen, wenn wir darin leben oder sie erleben in besonders toller Weise, ganz egal wie toll uns das beeindruckt oder wie groß das wirkt, die Natur ist nicht göttlich. Das ist wichtig, denn zu der Zeit, auch als der Psalm geschrieben wurde, war das eigentlich gängige Glaubenspraxis um das Volk Israel herum. Alle haben geglaubt, dass die Sonne in Wirklichkeit göttlich ist und nicht einfach nur ein Gestirn, was Gott an den Himmel gesetzt hat. In gewisser Weise ist die Bibel eine der größten Entzauberungen der damaligen Zeit gewesen. Denn auf einmal ist das Gewitter nicht mehr irgendwie eine Gottheit selbst, die da auftritt, sondern es ist ein Phänomen der Natur. Und Gott ist Herr über die Natur. Das ist wichtig zu behalten. Also, die Natur sagt uns zwar etwas über Gott, sie ist aber selbst nicht göttlich. Hier heißt es zum Beispiel in Vers 5. Da heißt es, Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Ihr könnt euch vorstellen, der hat die Sonne hingehängt wie eine Funzel, kann man sagen. Vor der müssen wir uns nicht fürchten, vor der müssen wir auch nicht niederknien und sie anbeten. Sie ist großartig und wir können froh sein, dass wir die Sonne haben, ohne Frage, aber sie ist nicht Gott, sie ist nicht göttlich, sondern sie ist ein Himmelsgestirn, mehr nicht. Nun ist die Frage, was können wir denn jetzt eigentlich von Gott erkennen in der Natur? Ich denke, wir können auf jeden Fall, wenn wir uns den Psalm ansehen, Gottes Erhabenheit darin erkennen. Man kann es quasi durch die Zeilen fast sehen, wie im Grunde der Psalmbeter dort sitzt und einen offenen Mund hat und staunt über das, was Gott tut. Vielleicht hast du schon mal solche Momente erleben dürfen, wo du in der Natur mit offenem Mund dastandst. Also ich habe gehört, zum Beispiel Menschen, die im Grand Canyon waren, sagen alle, wenn man davor steht, dann hat man Mund offen, weil es so großartig und atemberaubend ist. Oder andere haben das, wenn sie am Meer sind und sagen, ich schaue auf das Meer heraus und das ist so, das bewegt mich innerlich so sehr, das zu sehen, diese schiere Unendlichkeit des Wassers und die Endlosigkeit von diesen Zyklen. Oder vielleicht ein Bild der Milchstraße für die Sterngucker unter euch, die mal die Milchstraße alleine sehen oder andere Galaxien in irgendwelchen großartigen Fotos. Das ist eine Farbenpracht und eine Großartigkeit, da kann man sich echt drin verlieren. Das Spannende ist, all diese Momente, die erleben wir ohne Worte. Diese Wow-Momente, könnte man sagen, erleben wir ohne Worte. Die Natur sagt uns etwas über Gott, ohne ein einziges Wort zu sprechen, ohne dass wir eine Anzeigentafel lesen müssten. Man kann sagen, es ist eine universale Sprache. Musik ist zum Beispiel auch eine universale Sprache. Es gibt großartige Komponisten, die können einen Sonnenaufgang in Tönen malen und man muss keine Sprache haben und jeder hört darin und sieht, da geht es um den Sonnenaufgang. Das ist eine Fähigkeit und es ist großartig, weil diese Sprache wird überall verstanden und das ist doch toll zu wissen. Die Natur kann eine Sprache sprechen, die überall verstanden wird. Er kann uns seine Größe und unsere Kleinheit dadurch zeigen. Ich denke, das gehört mit zu den ambivalentesten Gefühlen, die man haben kann. Wenn man so die Größe des Universums sich anschaut oder weiß, wie, wenn man das berechnen kann, wie unvorstellbar groß das alles ist, was wir bis jetzt schon sehen können, dann fühlt man sich immer sehr, sehr klein im Gegensatz. Man muss sich denken, egal wie groß das Universum ist, Gott ist ja noch viel größer als das. Da kann man sich schon sehr, sehr unbedeutend und klein beifühlen. Nun ist die Frage, wenn die Natur also eine universell verständliche Sprache spricht, wie kommt es denn dazu, dass nicht alle Menschen sofort jubeln und sagen, ja klar, glaube ich an Gott, sicherlich, ich habe die Natur gesehen, freilich weiß ich, wer das ist. Warum gibt es Unglauben in Angesicht von der Natur, die wir doch alle sehen können, wenn sie doch Gott im Grunde groß machen soll und zeigen soll? Das Problem liegt an unserer Brille. Das möchte ich kurz ein wenig erklären. Also wie kommt es dazu, dass Menschen in der Natur nicht sofort Gott am Wirken sehen, sondern sich da gar nicht von beeindrucken lassen? Wie kommt das eigentlich dazu? Der Grund liegt nicht in Gott oder dass er die Natur nicht gut genug gemacht hat, sondern der Grund liegt in uns selbst, in unserem eigenen Herzen. Die Bibel spricht davon, dass wir als Menschen unabhängig von unserer Herkunft, von unserem Alter, von unserem Bildungsgrad oder was auch immer, alle nicht mehr so sind, wie Gott sich uns eigentlich ausgedacht hat. Gott hat uns geschaffen, gut und aufrecht, auch so, dass wir ihn erkennen können, ohne weiteres. Aber durch den Sündenfall, also unsere Auflehnung gegenüber Gott, haben wir nicht nur unseren Stand vor ihm verloren, sondern im Grunde auch einen unverstellten Blick auf die Natur und auf die Wirklichkeit. Wir gucken dann nicht mehr so drauf wie Adam und Eva, sondern unser Blick ist gebrochen. Darüber können wir lesen im Römerbrief, also im Neuen Testament, springen wir ein wenig. Im Römerbrief können wir darüber lesen, im ersten Kapitel, den Versen 19 bis 21. Dort schreibt Paulus: Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, also alle Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Paulus beschreibt hier, wie es dazu kommt, dass kein Mensch auf der Erde vor Gott eine Ausrede haben kann. Darum geht es. Der Römerbrief will aufzeigen, dass wir alle als Menschen denselben Startpunkt haben, und zwar den, dass wir sündige Menschen sind. Und er zeigt das einzeln durch und sagt, das gilt für jeden Menschen, egal wo er gelebt hat und was er gewusst hat. Das gilt für Juden ganz genauso wie für Heiden, also Nicht-Juden zur damaligen Zeit, ganz egal wo man ist. Wir starten alle an diesem Punkt. Und keiner von uns kann Gott gegenüber sagen, du hast das nicht deutlich genug gemacht. Hättest du mal ein bisschen klarer uns das gegeben oder hättest du vielleicht in den Himmel meinen Namen geschrieben mit Wolken, dann hätte ich es vielleicht geglaubt. So funktioniert das nicht. Paulus sagt, Gott hat genug getan, damit wir ihn eigentlich erkennen können. Der Grund, warum wir es nicht tun, liegt darin, dass uns der Blick verstellt ist aufgrund der Sünde. Kein Mensch kann sich vor Gott herausreden. Bei einer bekannten Diskussion, die es mal gab zwischen einem Christen und einem Atheisten über die Frage, ob Gott existiert, hat mal der Atheist eingewandt und gesagt, da war die Frage, was brauchst du denn, damit du an Gott glauben könntest? Und da meinte der tatsächlich, also wenn eine Hand vom Himmel runterkommt und meinen Namen in die Wolken schreibt, und also schreibt hier so und so, glaube an mich, sagt er, dann würde ich ins Nachdenken kommen. Aber bis dahin kann ich das nicht glauben. Das funktioniert so nicht. Und bis heute ist es nicht passiert, also es gab keine himmlische Hand, die seinen Namen geschrieben hatte. Und so ist er bis heute, soweit ich weiß, immer noch Atheist. Also jemand, der nicht glaubt, dass ein Gott existiert. Der Gedanke dahinter ist der, Gott, du hast noch nicht genug getan. Wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt noch folgende Dinge machen, damit ich genug Gründe habe, um an dich zu glauben. Paulus würde darauf ganz einfach antworten, stimmt nicht, das hat er schon längst getan. Er hat dir schon längst genug zu erkennen gegeben. Er hat genug von sich gezeigt, dass niemand wirklich behaupten kann, ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, das hätte ich nicht wissen können. Aber warum erkennen dann eben nicht alle, dass es Gott gibt, wenn sie die Natur ansehen? Paulus erklärt nachher, es ist letztendlich die Sünde gewesen. Die Sünde, die unseren Blick getrübt hat, die uns den Blick genommen hat fürs Eigentliche. Und da möchte ich mit euch nochmal zurück an das Bild vom Anfang gehen. Solange man unten gelaufen ist, konnte man nicht sehen, was alles oben drüber ist. Von der wunderbaren Aussicht haben wir nur quasi gelesen, die es dort geben soll. Aber solange wir unterhalb der Wolkendecke waren, haben wir nichts davon gesehen. Sobald wir durch die Wolkendecke durch waren, konnten wir das Ganze sehen. Und so ist es auch mit der Natur. Die Berge waren schon vorher da, nur der Nebel hat verhindert, dass ich sie sehen kann. Der Nebel der Sünde verhindert, dass wir einen unverstellten Blick auf Gottes Schöpfung haben. Und deswegen können wir Menschen auch nicht einfach mit dem Finger auf irgendwas zeigen und sagen, schau es dir doch genau an und dann wirst du bestimmt bei Gott rauskommen. Das funktioniert so leider nicht. Aber wenn ich an Gott glaube, ändert sich dadurch mein Blick auf diese Natur. Und ich kann dastehen und sagen, hey Herr, du hast eine großartige Schöpfung hier gemacht. Und ich staune darüber, was du tust. Das Problem ist also nicht, dass Gott die Berge nicht hoch genug gemacht hat, sondern nur, dass der Nebel mir die Sicht nimmt. Wichtig ist nun, das bedeutet, dass die Natur kein verlässlicher Weg zu Gott ist. Die Natur ist kein verlässlicher Weg zu Gott. Und zwar, weil meine Brille kaputt ist und ich nicht richtig sehen kann. Weil der Nebel zu dick ist, als dass ich so einfach da durchgucken kann. Das kann ein Weg sein und man kann auch etwas erkennen. Aber was kann ich denn eigentlich wirklich erkennen von ihm? Wichtig ist, es gibt nur manche Dinge, die wir über Gott erkennen können in der Natur. Und ganz wichtig, manche Dinge können wir eben gerade dort nicht erkennen. Was kann man zum Beispiel in der Natur erkennen? Ich denke, dass Gott existiert, ist erkennbar. Das ist tatsächlich in der Geistesgeschichte des Westens ein ganz wichtiges Thema, die sogenannten Gottesbeweise. Das sind rationale Gründe und Argumente dafür, dass Gott existiert, die nicht den Glauben voraussetzen, sondern die sagen, wir starten quasi bei dem, was wir hier sehen können, dass die Welt existiert und versuchen rein mit Vernunft und Gründen zu Gott durchzustoßen, warum es Gott braucht. Das wird natürlich heiß diskutiert, aber das wird viel benutzt und gemacht. Und ich denke, das ist etwas Lohnendes. Gott hat auch unsere Vernunft gegeben und auch auf dem Wege können wir versuchen, uns Gott zu nahen. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Vernunftgründe, die dafür sprechen, dass Gott existiert. Also man kann sagen, wieso gibt es zum Beispiel überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr gar nichts? So kein einzelnes Atom, keine Energie und so weiter. Diese Frage ist bis jetzt unklärbar auf naturwissenschaftliche Art und Weise, weil die Naturwissenschaft erst an dem ansetzen kann, was existiert. Deswegen ist es zum Beispiel einer von den Gründen, weswegen man vernünftigerweise auch davon ausgehen kann, dass Gott existieren kann. Andere Dinge kann ich in der Natur vielleicht erkennen, vielleicht seine Größe und Unermesslichkeit. Wie gesagt, der Sternenhimmel, wenn ich den sehe, das macht in mir ein Gefühl von der Größe Gottes oder vielleicht einen kleinen Hauch davon. Oder vielleicht auch seine Kreativität, wenn ich die Tierwelt ansehe. Aber was erkenne ich alles nicht? Ich erkenne zum Beispiel nicht, dass sich Gott um mich überhaupt schert. Dass Gott mich wahrnimmt, dass ich eine Rolle spiele für ihn, das kann ich nicht in der Natur sehen. Da habe ich eher das Gefühl, ich bin verschwindend klein und unbedeutsam. Das erkenne ich zum Beispiel nicht in der Natur. Ich erkenne in der Natur auch nicht meine eigene Schuld. Und ich erkenne in der Natur ganz besonders nicht Gottes Liebe und seine Gnade. Der Kern unserer Botschaft als Christen, die wir anderen Menschen weitergeben wollen, die Liebe Gottes, die erkennen wir nicht in der Natur. Das ist der Grund, weswegen Paulus auch nicht hingegangen ist in die Städte und gesagt hat, macht einfach ein paar mehr schöne Wanderungen. Und am Schluss werdet ihr schon sehen, dass Gott da ist. sondern hat ihnen das Evangelium gebracht. Denn die Liebe Gottes, die erkenne ich nicht, wenn ich in die Natur gehe. Und das ist auch für dich ein ganz wichtiger Punkt. Es spricht nichts dagegen, in die Natur zu gehen, sich daran zu erfreuen, was auch immer ihr gerne macht, ob am Strand spazieren gehen oder so. Ihr dürft, freut euch daran, Gott hat auch das gegeben und das ist schön. Aber das ist kein Ersatz für sein Wort. Das ist kein Ersatz für das Evangelium, denn das Entscheidende sehe ich nicht in der Natur, sondern das sehe ich in seinem Wort. Letztendlich sehe ich das Entscheidende nur hier, am Kreuz. Dass Gottes Liebe für mich so stark ist, dass er seinen eigenen Sohn für mich hingibt, ist nichts, was ich irgendwo draußen ablesen kann. Das sehe ich in keinem Lehrbuch, sondern das finde ich nur im Evangelium selbst. Ich erkenne in der Natur den Kern von christlichem Glauben nicht. Ich kann vielleicht sehen, dass da ein Gott existiert. Das kann man vielleicht sehen. Aber ich kann nicht erkennen, wer dieser Gott eigentlich ist und vor allen Dingen, wer er in Jesus Christus für mich und für dich ist. Deswegen lade ich euch ein, die Natur mit neuen Augen zu sehen, mit frischen Augen zu sehen, aber sie auch nicht zu hoch zu hängen. Schaut doch mal in die Natur herein und überlegt euch mal, an welchen Stellen ihr vielleicht etwas von Gott und seinem Charakter erkennen könnt. Aber macht euch immer wieder bewusst, das, was euch am Leben erhält, das, was eurem Leben Kraft gibt, ist nicht, dass ihr nur die Naturerfahrungen habt. Die kann schön sein und die kann auch mal nicht so schön sein. Darum geht es nicht. Das, was uns am Leben erhält als Christen, ist das Evangelium Jesu Christi. Dass wir erkennen dürfen, Gott hat uns geliebt. Wir sind kein unbedeutender Fleck auf der Erde, der in einem Schnipsen schon wieder vorbei ist, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Das dürfen wir daraus mitnehmen. Zum Abschluss wollen wir miteinander auf ein Lied hören, das dieses Kreuz, was mehr sagt als das, was wir in der Natur sehen können, nochmal neu in den Mittelpunkt rückt. Und ich bitte euch, ganz aufmerksam zuzuhören und euer Leben und das, was euch bewegt, mit diesem Kreuz in Verbindung zu bringen und zu sehen, was es für euch zu bedeuten hat. Ich möchte zum Abschluss noch ein kurzes Gebet sprechen und dann hören wir auf das Lied. Himmlischer Vater, du hast die Natur wunderbar und großartig gemacht. Und wie oft schenkst du uns solche Momente des Staunens, wo wir nur dastehen können und beeindruckt sein können von dem, was du getan hast. Herr, und es ist nur so ein ganz kleiner Funke von dem, was du eigentlich bist, von deinen Eigenschaften und von deinem Charakter. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns offene Augen schenkst, wenn wir durch die Natur gehen, dass wir darin deine Kunstfertigkeit und Größe und deine Weisheit erkennen. Und doch möchte ich bitten, Herr, dass wir klarer noch als die Natur das Kreuz deines Sohnes erkennen. Herr, schenke, dass es uns zu Herzen geht, dass wir verstehen, dass wir nur dort erkennen können, wie groß unsere Schuld und wie viel größer deine Liebe ist. Amen.